Herzlich willkommen zur Predigt der FEG Dresden. Wir wünschen dir eine gewinnbringende Zeit. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter dresden.feg.de.
Ehrlich gesagt, wo schon mal Sacharja hier ist, würde ich mich ja viel lieber zu euch setzen und zuhören, was er dazu zu sagen hat. Aber okay. Die eine der Visionen mit der Schriftrolle, dazu haben wir ja schon einiges gehört. Mich hätte natürlich auch sehr interessiert, was Sacharja zu der zweiten Vision, die er nur angedeutet hat, zu sagen hatte. Zu der Vision vom Fass. Bierfans unter euch, für euch habe ich als erstes eine herbe Nachricht, leider kein herbes. Es ist kein Bierfass. Aber was dort drin steckt, ist tatsächlich noch viel bitterer als das bitterste Bier. Aber bevor wir da gleich drauf zu sprechen kommen, möchte ich uns vorher noch mal an zwei andere Visionen erinnern, die wir in den letzten Gottesdiensten hier schon miteinander besprochen haben. Weil sie meines Erachtens quasi so etwas wie den Boden oder auch den Rahmen zu diesen beiden Visionen von der Buchrolle und vom Fass bilden. Und ich glaube, wir brauchen es, dass wir diesen Rahmen noch mal klar haben, damit wir diese beiden Visionen dann auch wirklich für unseren Alltag richtig verstehen und einordnen können. Vor zwei Wochen, da habe ich euch ja die Vision von der Reinigung des Hohenpriesters Jeschua vorgestellt. Der saß dort, ihr erinnert euch vielleicht doch, in seinen schmutzigen Kleidern. Ich kam in meinen schmutzigen Kleidern, um das nochmal so ein bisschen uns vor Augen zu führen. Der saß dort in seinen schmutzigen Kleidern auf der Anklagebank Gottes vor Gott. Und an seiner Seite der Teufel als Chefankläger, als oberster Ankläger. Und wir haben festgestellt, jede einzelne seiner Anklage war völlig berechtigt. Nichts von dem, was der Teufel an Schuld fand an Sacharja, und Sacharja steht hier für das ganze Volk Israel, nichts von dem, was der Teufel an Schuld an seinen Leuten fand, war unberechtigt. Eine Behauptung nach der anderen stimmte. Und obwohl seine Anklagen rechtens waren, schritt Gott doch für Jeschua ein. Für seinen Jeschua. Obwohl er zu Recht schuldig gesprochen wurde. Wir haben uns gefragt, warum? Und die Antwort war, dass Gott durch die Kleider unserer Schuld tiefer sieht. Uns sieht. Unser Herz sieht, das an ihm hängt. Gott ist für seinen Jeschua eingeschritten, weil es sein Jeschua war, weil es sein Volk war, weil es der war, den er wie ein Brandscheid aus dem Feuer der Sünde gerettet hat. Wenn du dich samt deiner Schuld Jesus Christus, dem Sohn Gottes, anvertraust, dann lässt Gott dir, um im Bild zu bleiben, tatsächlich die Kleider wechseln. Er zieht dir die Kleidungsstücke deiner Schuld aus und lässt dir seine Heilskleider anziehen. Und es sind die Kleider, wo Gott sagt, diese Kleidungsstücke gebe ich nur meinen heiligen Kindern. Und so betrachtet dich Gott. Wenn du ihm deine Schuld gibst, ihn um Vergebung bittest und ihn in dein Leben einlädst, betrachtet Gott dich als sein heiliges Kind. Und er strippt alle Schuld von dir ab. Du bist wirklich in seinen Augen rein, heilig. Sein reines, gerettetes und heiliges Kind. Das war die eine Vision. Und die müssen wir unbedingt festhalten, wenn wir uns nachher die anderen beiden Visionen aus Sacharja 5 genauer anschauen. Und die andere Vision, die wir festhalten dürfen, das ist die aus Sacharja 4, die uns letzten Sonntag unser Pastor Frank Döhler vorgestellt hat. Diese Vision von diesen beiden Ölbäumen, die einen siebenarmigen Leuchter mit Öl betanken. Und würden diese Zuleitungen gekappt, dann würde der Leuchter aufhören zu leuchten. Jede einzelne dieser Flammen würde zusammensinken. Und der Leuchter könnte seiner Funktion nicht mehr nachkommen. Und wir haben letzten Sonntag festgestellt, dieses Öl, was aus diesen Ölbäumen kommt, das ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist zieht in unser Leben ein, wenn wir Christus einladen, in unser Leben zu kommen. Christus kommt quasi in Form des Heiligen Geistes in uns. Und er befähigt uns, Jesus weiter zu vertrauen, im Glauben zu bleiben. Er befähigt uns, die Herausforderungen unseres Alltags zu bestehen. Er befähigt uns, den Versuchungen des Bösen zu widerstehen. Und er befähigt uns, dass wir das tun, was Jesus sich von uns wünscht. Jetzt kannst du sagen, okay, ich soll also ständig was machen, was ein anderer sich von mir wünscht. Der Punkt bei Jesus ist einfach der, er weiß, weil er ja letztlich Gott durch ihn dich geschaffen hat, er weiß, was dein Leben wirklich reich und sinnvoll und fruchtbar macht, was dir Erfüllung gibt. Und genau deswegen macht es immer wieder Sinn, zu machen, was Jesus möchte, was er für unser Leben sich vorstellt, weil unser Leben wird niemals erfüllender und fruchtbarer sein als in der engsten Anbindung an Jesus Christus. Wenn du also Jesus in dein Leben einlädst, dann kommt er im Heiligen Geist in dein Leben. Erinnert euch vielleicht, ich sprach es immer schon mal an, eigentlich brauchen alle Christen so ein Tattoo auf der Brust, Jesus inside. Hier wohnt Gott. Weil genau das passiert, wenn der Heilige Geist in dein Leben einzieht. Dann lebt Jesus in dir. Und egal was kommt, Jesus steht dir in seinem Heiligen Geist bei. Er kämpft für dich und er kämpft mit dir. Schauen wir uns auf der Grundlage dieser beiden Visionen jetzt nochmal die beiden Visionen aus Sacharja 5 an, die von der fliegenden Schriftrolle und eben von dem Fass. Die Schriftrolle hat interessanterweise, wenn man mal nachguckt, die gleichen Maße, die die Stiftshütte, also dieser Wandertempel, mit dem Israel 40 Jahre durch die Wüste unterwegs war und um den es sein Lager immer wieder angeordnet hatte, um deutlich zu machen, hier wohnt Gott wirklich in unserer Mitte. Und diese Schriftrolle, wir haben die hier ein bisschen im kleineren Maßstab, ist eigentlich 10 Ellen mal 40 Ellen. Und sie ist also genauso groß, wie das Heiligtum damals in diesem Wandertempel war. Und warum ist das so? Ich glaube, weil uns Gottes Wort an der Stelle deutlich machen will, es geht hier heute in dieser Vision von der Schriftrolle um ein ganz, ganz zentrales Thema. Denn im Heiligtum, im Allerheiligsten in der Stiftshütte, das war quasi der Thronsessel Gottes. Sacharja stellt uns quasi vor Gott. Und er stellt uns damit die Frage, wie steht es um dich, wenn du eines Tages vor Gott als deinem Richter stehen wirst? Wie wirst du dort dastehen? Und wir kennen es schon aus der Vision mit dem Hohenpriester Jeschua, wenn dieses Thema hier erneut vorkommt, der stand ja auch mit vor dem Thron Gottes, saß dort auf der Anklagebank. Wenn das Thema hier erneut vorkommt, dann glaube ich, will uns das etwas Besonderes sagen. Es geht nicht einfach um, wir haben es nochmal wiederholt, damit es auch der Letzte begreift. Ich glaube, Gottes Wort traut uns sehr wohl zu, dass wir jede einzelne Passage Stück für Stück begreifen können. Aber offensichtlich gibt es noch etwas zu diesem Thema, wie wirst du Gott begegnen, zu sagen, was bisher ungesagt blieb. Und Sacharja hört, dass diese Rolle der Fluch ist, den Gott kommen lassen will. Über wen? Wir haben es eben schon angedeutet bekommen, es geht um Diebe und um Meineidige. Wenn man die 10 Gebote anschaut, dann gibt es dort 2 Tafeln. Auf der ersten Tafel stehen alle die Gebote, die unsere Beziehung zu Gott angeht. Und da steht auch, dass wir im Namen Gottes nicht falsch schwören sollen. Es geht also auch in diesem Gebot überhaupt darum, dass wir den Namen Gottes nicht missbrauchen sollen. Und von daher natürlich auch nicht in seine, quasi in der Mitte dieser ersten Tafel, die unsere Beziehung zu Gott ordnet. Die 2. Tafel der 10 Gebote, die beschäftigt sich mit unserem Verhältnis zu unseren Mitmenschen. Eben, du sollst nicht stehlen. Behalt deine Finger bei dir. Und dieses, du sollst nicht stehlen, dieses Gebot ist das 8. Gebot. Es steht quasi in der Mitte von der 2. Tafel, die unsere zwischenmenschlichen Beziehungen tatsächlich ordnen soll. Und wenn ich alle diese Gebote und alle diese Beobachtungen zusammennehme, dann geht es also um weit mehr als nur um Menschen, die sich an dem dritten oder an dem achten Gebot vergehen, sondern es geht um uns alle und es geht um unsere Beziehung zu Gott und um unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen, ja nicht zuletzt sogar auch um unsere Beziehung zu uns selbst. Es geht um die beiden Seiten einer Münze, die Jesus später mal so zusammengefasst hat: Liebe Gott und deine Nächsten wie dich selbst. Also Gottesdienst findet eben nicht nur hier am Sonntagmorgen oder am Sonntagabend statt, sondern Gottesdienst geht direkt weiter, wenn du durch diese oder diese Türen hier nachher den Saal verlässt. Auch das ist Gottesdienst. Es kommt darauf an, dass du eben im Glauben nicht nur mit deinen Lippen bekennst, dass du Gott liebst, sondern dass das in deinem Herzen Wirklichkeit ist, dass du Gott von ganzem Herzen mit aller deiner Kraft liebst und ihm dienst. Und das wird deutlich, dass du deinen Nächsten liebst wie dich selbst. Heißt nichts anderes, als wenn du in eine Situation kommst, die deinen Nächsten angeht, dann sollst du in dieser Situation um deinen Nächsten denselben Aufwand treiben, den du in einer vergleichbaren Situation, wenn du selber drin stehst, auch um dich treiben würdest. Das meint, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es heißt nicht, schmeiß ihm die Brosamen hin, die noch übrig sind, wenn dein Tag voll war und du hast vielleicht noch so ein bisschen was, was du weitergeben kannst, dann hauen wir das eben noch raus. Das meint das nicht. Sondern es meint vielleicht sogar seine gesamte Tagesordnung zu verschieben und zu verändern, weil Gott ein Anliegen deines Nächsten vor dich bringt und der dich jetzt braucht. Und du musst keine Angst haben, Gott kennt alle deine Lebenszusammenhänge. Er wird dir nur immer wieder Dinge geben, wo er weiß, das erfordert Mut von dir, es erfordert Kraft von dir, es erfordert eine klare Entscheidung, aber es ist möglich. Gott kennt deine gesamten Lebenszusammenhänge. Da musst du keine Sorge haben. Glaube setzt sich fort in unseren Ehen, in unseren Familien, im Zusammenleben mit unseren Nachbarn auf Arbeit und wo immer Gott dich ganz praktisch im Alltag hinführt. Es gibt hier 4 schockierende Beobachtungen in dieser Vision. Die erste, der Fluch, diesem Fluch, der von Gott kommt, entkommt niemand. Also diese Buchrolle hat ja ihren Ort verlassen und wir haben gesehen, wie sie durch die Luft hier direkt in den Raum kam und dann der Sacharja damit konfrontiert war. Das heißt, dieser Fluch Gottes ist nicht an Raum und ist nicht an Zeit gebunden, sondern er kann jederzeit sich dort einnisten, wo Gott sich das vorgenommen hat. Wo immer ein Mensch schuldig geworden ist. Niemand entkommt diesem Fluch Gottes. Gott wird uns dafür zur Rechenschaft ziehen, was wir falsch machen. Sein Fluch wird uns erreichen. Und das ist okay, weil es ist die verdiente Strafe für unsere Schuld. Nichts anderes. Die zweite erschreckende Beobachtung ist, wie eben schon erwähnt, dieser Umfang des Fluchs. Wenn diese Rolle 10 mal 20 Ellen groß ist, so eine Elle war zwischen 46 und 52 Zentimeter groß, also grob 5 mal 10 Meter, dann passt auf so eine Rolle, die 5 Meter breit und 10 Meter lang ist, ziemlich viele Namen und ziemlich viele Sünden, oder? Da passt unfassbar viel drauf. Mit heutiger Technik. Wir kriegen ja heute eine ganze Bibel mit mehreren tausend Seiten auf einen kleinen Computerchip draufgeschrieben. Also da passt eine Menge drauf. Es passt alles drauf. Es gibt keine Sünde, die dort nicht verzeichnet wäre, die wir tun. Und das Dritte, was mich an dieser Stelle auch erschreckt, das steckt in Sacharja im Vers 3, Sacharja 5, Vers 3. Sacharja schreibt, und Gott sprach zu mir, das ist der Fluch, der ausgeht über das ganze Land, denn alle Diebe werden nach dieser Schrift von hier ausgefegt und alle Meineidigen werden nach dieser Schrift von hier ausgefegt. Und wörtlich steht hier für ausgefegt im Hebräischen oder im Aramäischen eigentlich ausgeräumt, beziehungsweise gibt es eine kriegerische Variante, die heißt verheert. Ausgetilgt, könnten wir auch sagen. Mit anderen Worten, wir Menschen können uns gegenseitig wunderbar was vormachen. Auch wir Christen in der Gemeinde. Wir können so fromm daherreden, dass man das Gefühl hat, wo wir lang gehen, das sind lauter kleine Kreuzchen im Boden. So fromm daherreden und da fromm daher wirken, aber Gott sieht hier rein, ob das echt ist oder ob es fromme Show ist. Gott sieht in unser Herz. Er ist, Menschen mögen von uns schwer beeindruckt sein. Gott sieht in unser Herz, wie wir wirklich zu ihm stehen, was wir wirklich über ihn denken. Auch das Motiv aus dem heraus, wie ihm wirklich dienen. Ob wir sagen, als aufrechtes Eichhörnchen vor dem Herrn gehört sich das, deswegen mache ich das. Oder ob wir es wirklich aus Liebe zu unserem Nächsten machen. Gott kennt uns und unsere Sünden mit Namen. Und er ist dabei fest entschlossen, Sünder endgültig zu verheeren. Sie haben bei ihm keine Zukunft. Warum? Sie würden den Himmel beschmutzen. Und er wäre nichts weiter als eine verlängerte Erde. Wenig erstrebenswert. Und deswegen ist Gott fest entschlossen, Sünder endgültig zu verheeren. Sünde endgültig auszutilgen. Und darum duldet Gott schon gar keine Schuld in der Gemeinde, in der Gemeinschaft derer, die ihm gehören. Egal, wie fromm wir scheinen mögen. Lieben, und Gott geht unterschiedliche Wege, um dieses Thema in unserem Leben anzugehen. Einmal ist es dieser Weg der Lehre, wo Gott sagt, ich setze darauf, dass du das annimmst und ernst nimmst und in meiner Kraft dein Leben veränderst. Manchmal ist es, dass uns Freunde beiseite nehmen und sagen, hey, ich habe da was in deinem Leben beobachtet. Es macht mir Sorge. Es entspricht nicht dem, wie Gott sich dein Leben vorstellt. Und manchmal, und das hat Israel erleben müssen, setzt Gott uns auch einen dramatischen Schuss vor dem Bug. Aber immer, immer in der Absicht, uns zu gewinnen, uns zurückzuholen. Und noch das Vierte, Gottes Fluch leistet tatsächlich ganze Arbeit. Er kommt in die Häuser der Sünder, heißt es. Und das bedeutet ja, dass er nicht einfach mal flüchtig durch die Straße geht, sondern er kommt wirklich in die Häuser. Und ich vermute, wenn wir ehrlich sind, wissen wir alle, Sünde vernichtet unsere Beziehungen. Sünde vernichtet unsere Beziehung zu Gott. Sünde vernichtet unsere Beziehung zum Nächsten nicht selten und nicht selten auch zu uns selbst. Sie vernichtet unsere Hoffnungen, unser Vertrauen zueinander, unsere Liebe zueinander. Letztlich vernichtet sie alles, was unser Leben wirklich lebenswert macht. Meiner Meinung nach sind die wirklich wichtigen Dinge weder mit Geld noch mit Gut zu kaufen. Sondern die wirklichen wichtigen Dinge sind doch die Beziehungen, in denen wir leben. Zu Gott, zum Nächsten. Die Hoffnungen, die in unserem Herz sind. Die Sehnsüchte, die Perspektiven. Das ist es doch, was unser Leben ausmacht. Das ist es doch, was wir uns am Ende wirklich wünschen. Sünde vernichtet diese Dinge. Und am Schluss verwehrt sie uns sogar zusätzlich noch den Zugang zum Himmel, zur Herrlichkeit Gottes. Ich male das mal alles bewusst deswegen so dramatisch auf, weil es das ist. Weil uns das manchmal vielleicht ein bisschen aus dem Blick verloren geht. Sünde ist unerbittlich und absolut tödlich. Und deshalb ist Gott unerbittlich hinter der Sünde her. Und deswegen bestraft er sie unnachgiebig. Um nicht zu sagen gnadenlos, weil sie so tödlich ist, so absolut lebensfeindlich. Und an dieser Stelle ist es jetzt wichtig, dass wir uns die Vision vom Einschreiten Gottes für seinen hohen Priester Jeschua wieder in Erinnerung rufen. Weil er zu Gott gehörte, konnte der Teufel ihn nicht dem Gericht Gottes übergeben. Wenn du Jesus für deine Schuld um Vergebung gebeten hast und bittest und ihn eingeladen hast, dann gehörst du zu Gott. Und keine Macht der Welt kann etwas daran ändern. Außer du selbst. Außer du selbst. Wenn du der Sünde in deinem Leben, nachdem du dein Leben Gott anvertraut hast, wieder Macht in deinem Leben einräumst und ihr nichts entgegensetzt. Wenn du sie einfach so duldest. Wenn du am Ende ihr das Feld in deinem Leben überlässt. Wie kann das geschehen? Denk an die beiden Gebote, die stellvertretend für die beiden Tafeln des Gesetzes stehen, für deine Beziehung zu Gott und für deine Beziehung zum Nächsten. Lass nicht zu, dass dir irgendetwas wichtiger wird als deine Beziehung zu Jesus und zum Vater im Himmel. Lass das nicht zu. Auch wenn dir vielleicht manches, was damit für dein Leben verbunden ist, schwerfällt. Aber lass das bitte nicht zu. Und lass nicht zu, dass dir etwas wichtiger wird als deine Liebe zum Nächsten. Weil beides gehört zusammen. Du kannst nicht Gott lieben und deinen Nächsten vernachlässigen. Das geht nicht zusammen. Es widerspricht dem Herzen Gottes. Lass das nicht zu. Lass nicht Neid in deinem Leben zu, weil der andere vielleicht mehr hat, besser aussieht, die besseren Gaben hat, erfolgreicher ist. Lass nicht Lüge in deinem Leben zu. Die Lüge über dich selbst, dass du die Gnade Gottes ja nicht verlierst, weil du ja schon wieder an dieser oder jenen Stelle gefallen bist. Lass auch nicht diese Lüge über deinem Leben zu. Wenn du Gottes Kind bist und an Christus festhältst, hält Christus dich fest. Du bleibst sein gerettetes Brandscheid. Du mögst noch vor Kohl stinken, aber sag ich's mal salopp sagen, scheißegal. Du bist Gottes heiliges Kind. Halt daran fest. Lass die Lüge nicht über dein Leben zu, dass du die Gnade Gottes nicht verdient hättest, weil du ja schon zum 274. Mal an der Pornografie gescheitert bist. Es nicht lassen kannst, mit anderen ins Bett zu steigen vor der Ehe. Nimm den Kampf wieder auf. Doch wieder der Steuerschuld irgendwie versuchst du ein bisschen dem Finanzamt was abzuluxen. Gib den Kampf nicht auf. Doch, du merkst, dass das Geld wieder dich so fasziniert. Gib den Kampf nicht auf. Oder die Macht über Menschen oder über Situationen. Gib den Kampf nicht auf. Du bist Gottes geliebtes Kind, wenn du dein Leben ihm anvertraut hast. Und darum kämpft er für dich. Lass nicht zu, dass irgendetwas deine Beziehung zu Gott, zu deinem Nächsten und zu dir selbst zerstört. Und vielleicht fragst du, wie kann das gelingen? Woher nehme ich dafür die Kraft? Und die Antwort auf diese Fragen gibt uns die zweite Vision in Sacharja 5. Nämlich die Vision von der Frau im Fass. Sacharja sieht so ein Fass plötzlich auf sich zukommen. Und er steht daneben, der Deuterengel steht daneben und fragt, was hat es mit diesem Fass eigentlich auf sich? Und während die gucken, hebt sich das Fass, also der Deckel von dem Fass, und eine Frauengestalt guckt da raus. Die habe ich jetzt mal weggelassen. Und während die rausguckt, nimmt der Deuterengel diesen schweren Bleideckel und haut ihn oben wieder drauf, so dass diese Frauengestalt nicht raus kann. Und der Engel sagt, diese Frauengestalt, die steht für die Gottlosigkeit. Für Tonne steht im Aramäischen eigentlich Hefa. Hefer ist eigentlich ein Getreidehohlmaß. Je nachdem, was man da wieder nimmt, passen da so zwischen 22 und 50 Liter Getreide rein. Also ihr merkt, dieses Fass wäre schon deutlich größer. In so ein kleines Hefer würde eine Frauengestalt niemals reinpassen. Auch hier merkt man wieder, es ist was im übertragenen Sinne gemeint. Es ist genauso aufgebläht, wie diese Schriftrolle in dieser ersten Vision aufgebläht ist. Mit anderen Worten, es ist stark verdrüsert. Und jetzt stör dich bitte nicht daran, dass in der Vision die Gottlosigkeit als Frauengestalt symbolisiert wird. Könnte man ja machen. Hier ist selbstverständlich keine Frauenfeindlichkeit gemeint. Woran mache ich das fest? Es gibt so drei Beobachtungen. Das eine ist, das Wort Gottlosigkeit steht dort im Grundtext einfach im Femininum. Ihr wisst ja, Substantive haben immer ein Geschlecht, ne? Das hat dort Femininum. Im Zweiten kann das damit zu tun haben, dass diese Frau, die aus diesem Fass guckt, möglicherweise sehr, sehr schön war und damit einfach für Versuchungen jeglicher Art stehen soll. Weil schöne Frauen verzaubern nun mal die Männer und das macht uns anfällig. Und ich glaube, jeder von uns, wenn er das Stichwort anfällig hört, hat sofort andere Assoziationen und sagt, ah, ich bin anfällig, weiß ich, für meine Videospiele bis nachts um fünf, für was weiß ich alles. Also jeder hat da ja andere Sachen. Und dafür soll diese Frauengestalt stehen, für Dinge, die uns faszinieren und die auch uns Christen zu Fall bringen können. Und zum Dritten sollen wir sicherlich über diese Frau, die die Gottlosigkeit in Person darstellen soll, auch an geistliche Hurerei denken. Was meine ich damit? Wie komme ich darauf? Diese Frau wird später in das Land Schinia abtransportiert und dort wird ihr ein Altar gebaut. Schinia, das steht für Babylon. Babylon war für Israel, da kamen die ja gerade her, der Ort, wo sie quasi einen Schuss vor den Bug gesetzt bekommen hatten. Also keine schöne Erinnerung. Und Babylon steht in der Bibel an vielen anderen Stellen für alles, was sich gegen Gott und seine Maßstäbe auflehnt. Uns damit zum Abgott werden kann. Und es können ganz verschiedene Dinge sein. Es kann der Beruf sein, es kann das Hobby sein, es kann die Musik sein, es kann das Handwerk sein, das Internet, die Sucht nach Wandern. Selbst Menschen, selbst die Liebsten können uns wichtiger werden als Gott. Und alles, was dir wichtiger wird als Gott, ist dein Abgott und damit Götzendienst. Und der wird in Gottes Wort oft mit geistlicher Hurerei bezeichnet, also mit geistlichem Fremdgehen bezeichnet, weil da ja etwas neben Gott und vielleicht sogar insgeheim über Gott in deinem Leben getreten ist. Und das bringt uns zu einem weiteren Hinweis, der uns mit Blick auf diese Frau gegeben wird. Bei dem Getreidehohlmaß stehen ja nun eigentlich die Getreidekörner da drin, so als Frucht für Versuchung. Also jedes Getreidekorn ist quasi so eine Frucht, eine Sünde, eine Frucht der Versuchung. Aber diese Vision geht ja da drin noch mal ein Stückchen weiter, dass jetzt plötzlich eine Person, eine Frauengestalt da rauskommt. Also jetzt geht es nicht mehr nur um einzelne Sünde, sondern die Botschaft dahinter ist, dass hinter jeder Versuchung und hinter jeder Sünde tatsächlich eine Macht steht. Die Macht des Bösen, der Teufel. Der Teufel ist eben nicht so eine Märchengestalt, die mit einer großen Gabel durch die Hölle saust, die Menschen brutzelt und hier und da mal den einen oder anderen in den Po kiekst. Das wäre ja alles noch ganz nett. Aber hier ist ein ganz anderes Kaliber gemeint. Hier geht's um todbringende Sünde. Und der Teufel ist eine ganz reale Macht. Nicht umsonst macht er so viel Werbung in den unterschiedlichsten Filmen. Vielleicht fragst du, aber kann ich als einfacher Mensch denn der Sünde überhaupt Widerstand leisten? Wie kann ich das denn als Christ, wie kann ich das als Mensch überhaupt schaffen? Lass mich dazu erstmal mit einer wirklich guten Nachricht beginnen. Mit einer wirklich guten Nachricht. Der Deuterengel schmeißt ja die Gottlosigkeit zurück ins Fach, knallt den Deckel drauf. Und im Kleingedruckten, das steht vielleicht jetzt nicht in eurer Bibel, das steht wahrscheinlich nur im aramäischen Grundtext, macht er auch noch so einen Spanngurt drauf. Jetzt ist er zu. Nee, das ist nur meine Deutung. Nicht, dass ihr denkt, ihr habt eine falsche Bibelausgabe. Aber ich will es einfach nochmal unterstreichen. Und dann kann diese Gottlosigkeit nicht mehr daraus. Und in der Vision ist es so, deswegen diese beiden Griffe links und rechts, kommen dann zwei weitere Frauengestalten, die dieses Fass wegfliegen ins Land China. Und dort bekommt es ein Altar gebaut, bekommt die Gottlosigkeit einen Altar gebaut. Aber nicht mehr hier bei uns. Ihr Lieben, der Geist Gottes wird eines Tages schaffen, was wir zu 100% niemals bei uns hinbekommen. Nämlich die Gottlosigkeit, die Macht der Sünde, die Macht des Teufels aus unserem Leben herauszuhalten. In dieser Vision sieht Zacharja, wie diese beiden Frauengestalten Storchenflügel haben. Wie sie dieses Fass in ihre Mitte nehmen und es auf dem Wind wegfliegen. Und im Hebräischen und im Aramäischen hat Wind und Heiliger Geist das gleiche Wort. Das heißt, allein der Heilige Geist ist in der Lage, die Gottlosigkeit aus unserem Leben wegzutragen. Den entscheidenden Schlag gegen die Gottlosigkeit hat Jesus selber mit seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung von den Toten ausgeführt. Und deswegen feiern wir ja auch in der kommenden Woche wieder Karfreitag und Ostern. In Jesus kroch Gott selbst in den hintersten Winkel der damaligen Welt nach Galiläa. Nichts hat ihn daran gehindert, dorthin zu gehen. In Jesus ging Gott selber an das Fluchholz, um bei diesen Visionen zu bleiben. Er hat sich festgesetzt mit seiner Gnade gegen den Fluch, der im Gebälk war. Und er hat sich eingenistet im Steingrab gegen den Fluch, der sich dort eingenistet hatte. Wozu? Um unseren Fluch, den wir durch unsere Sünden und Samenkörnlein für Samenkörnlein selber aufgehäuft haben, auf sich zu nehmen und wirklich fortzuschaffen. Deswegen, an unserer Stelle, so dass wir mit unserer Schuld zu Jesus kommen und wirklich von unserer Schuld freigesprochen werden dürfen, denkt an das Fundament und den Rahmen der Visionen. Gott hat uns gerettet wie ein Brandscheid aus dem Feuer. Und wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst und ihn um Vergebung bittest, steht das über deinem Leben. Am Ende dieser Weltzeit, wenn Jesus erneut wieder auf diese Erde kommen wird, dann aber voller Macht und voller Herrlichkeit, dann wird er den Teufel und seine Macht nicht nur gebannt und besiegt haben, sondern er wird ihn endgültig entmachten, fortschaffen. So, dass er auch keinen Einfluss mehr auf unser Leben hat. Aber noch steht das Fass in dieser Welt. Noch müssen wir damit klarkommen. Und ich möchte euch auf diesen Heilstatsachen, die ich euch heute Morgen mehrfach wieder gesagt habe, ermutigen und herausfordern. Nehmt eure Verantwortung als Christen gegenüber der Sünde wahr. Bei jeder einzelnen Versuchung, die an euch herantritt, habt ihr die Möglichkeit zu entscheiden. Falle ich nieder vor dem Götzenaltar in China, vor dem Götzen der Gottlosigkeit, knick ich da meine Knie vor ein? Oder falle ich vor meinem Gott nieder und bete, Herr, dein Geist lebt in mir. Ich werde diese Versuchung ohne dich nicht bestehen. Lass deine Kraft in mir Schwachem mächtig sein und nehmt den Kampf auf gegen die Sünde. Sünde zerstört jetzt schon eure Beziehungen zu Gott, zu euch selbst, zu dem Nächsten. zur Schöpfung. Ihr spürt es jeden Tag, was passiert, wenn ihr der Versuchung der Sünde nachgibt, wie zerstörerisch sie ist. Und Gott gönnt euch heute schon, darf ich das mal so deutlich sagen, ein besseres Leben, indem ihr aus seiner Kraft schöpft und sagt im Namen Jesu, Versuchung weich von mir. Lass uns beten, was David schon vor 3000 Jahren gebetet hat. Wir können das in Psalm 51 nachlesen. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist. Rüste mich aus. Du wärst der Erste, der das betet und dessen Gebet Gott nicht erhören würde. Gott freut sich über solche Gebete. Und wenn es dein Gebet ist, während die Band schon hochgeht, zum Lobpreis gleich, lade ich euch ein, aufzustehen und mit mir diese Verse zu beten. Ihr dürft es gern laut beten, wenn euch danach ist. Ihr dürft es leise beten, ihr dürft es euch anhören. Geh da jetzt deinen Weg mit dem, was Jesus in dir auslöst. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist. Rüste mich aus. Amen. Und was du nicht schaffst, mein Gott ist größer. Deswegen bleib stehen und lass das singen. Gott schafft das in dir.
Danke fürs Zuhören. Das Evangelium von Jesus Christus ist die gute Nachricht, dass Jesus, der Sohn Gottes, für uns gestorben und auferstanden ist. Er hat mit seinem Leben für alles bezahlt, was in unserem Leben nicht gut ist vor Gott. Jeder, der ihm vertraut, kann ein Kind Gottes werden. Ich lade dich jetzt ein, dein Leben Jesus Christus zu öffnen und zu sagen, komm in mein Leben. Vergib mir, was in deinen Augen nicht gut war. Ich nehme dich als meinen Herrn und Retter an. Ich will dich kennenlernen und mein Leben nach deinen Maßstäben führen. Danke, dass du mich angenommen hast.